Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa am 3. November. Am Mikrofon sind heute Michael und Julia.
Genau, und auch am Weltmännertag in ausgeglichener Geschlechterbilanz. Und zwar heute mit folgenden Themen.
Wenn man sich anschaut, was eigentlich notwendig ist, dann müsste Deutschland ganz massiv daran arbeiten, seinen massiven Rohstoffüberkonsum zu reduzieren. Davon ist aber in der Strategie nirgendwo die Rede.
Rohstoffe sind Mangelware und darum heiß begehrt. Schon seit längerem ist um die seltenen Stoffe, die jeder haben will, ein weltweiter Wettstreit entbrannt. Vergangene Woche nun hat die deutsche Bundesregierung ihre Rohstoffstrategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Auf europäischer Ebene soll bis Ende des Jahres ein vergleichbarer Gesetzentwurf folgen. Wir sprachen mit David Hachfeld von der Hilfsorganisation Oxfam über die Ziele der deutsch-europäischen Rohstoffpolitik. Außerdem
Griechenland. Für viele Europäerinnen ein Ferienparadies. Ganz anders stellt sich die Situation für tausende Flüchtlinge dar, denn das griechische Asylsystem ist völlig unzulänglich. Und dennoch versucht die deutsche Regierung weiterhin, Flüchtlinge nach Griechenland abzuschieben. Wir sprachen mit Marei Pelzer von Pro Asyl über die unhaltbare Situation. Mehr dazu in unserem zweiten Interview.
Das alles heute Abend bei uns in Focus Europa. Jetzt aber erstmal weiter mit den aktuellen Nachrichten.
And now the news.
Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen nach dem Willen der EU-Kommission in den nächsten Jahren, Zitat, verbindliche Fahrpläne für die Endlagerung von Atommüll vorlegen. Dies sieht ein Gesetzesentwurf von Energiekommissar Günther Oettinger vor. Demnach müssen die EU-Staaten innerhalb von 4 Jahren nach Inkrafttreten der Kommission konkret mitteilen, wie sie das Problem des Mülls lösen wollen. Oettinger zufolge müssen sie dabei verbindliche EU-Standards einhalten. Andernfalls könne die Kommission rechtlich gegen sie vorgehen. Kritik an dem Gesetzentwurf kam von den Grünen im Europaparlament. Zwar empfehle das Gesetz viel, sei aber zu unklar. So fehle beispielsweise eine eindeutige Definition von Atommüll, sagte die Co-Vorsitzende der Europäischen Grünen-Fraktion, Rebecca Harms. Am Wochenende ist ein weiterer Castortransport nach Gorleben geplant.
Tschechien hat ein umfangreiches Sparprogramm beschlossen, das im nächsten Jahr Ausgabenkürzungen in Höhe von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro vorsieht. Betroffen sind zahlreiche Sozialleistungen. Die Spargesetze wurden in einem beschleunigten Verfahren in nur einer Lesung vom Parlament verabschiedet. Die sozialdemokratische Opposition kündigte daraufhin eine Beschwerde vor dem Verfassungsgericht an. Ministerpräsident Nekas begründete das Vorgehen in Prag damit, dass die Zahlungsfähigkeit Tschechiens andernfalls von den Ratingagenturen herabgestuft werden könnte. Dies hätte zur Folge, dass Tschechien an den internationalen Finanzmärkten höhere Zinsen bezahlen müsste, um frisches Geld zu bekommen und sich damit die Aufnahme neuer Schulden verteuern würde.
Venezuela und Kolumbien streben wieder eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Die Präsidenten Chavez und Santos unterzeichneten in Caracas mehrere Vereinbarungen, die zum Beispiel eine gesteigerte Ausfuhr von kolumbianischen Waren nach Venezuela vorsehen. Im Gegenzug will das ölreiche Venezuela wieder billigen Treibstoff an das Nachbarland liefern. Das Verhältnis beider Staaten war in der Vergangenheit angespannt. Unter anderem hatte Chavez die Beziehungen zu Bogotá Ende Juli abgebrochen. Grund war der Vorwurf des damaligen kolumbianischen Präsidenten Uribe, Venezuela gewähre Rebellen Unterschlupf.
Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Obama eine klare Niederlage erlitten. Die oppositionellen Republikaner werden Medienberichten zufolge im Repräsentantenhaus deutlich mehr als die für die Mehrheit notwendigen 218 Sitze erreichen. Damit können sie zukünftig Gesetzesinitiativen der Regierung blockieren. Neuer Präsident der Parlamentskammer wird voraussichtlich der Republikaner Boehner. Ihm bot Präsident Obama bereits die Zusammenarbeit an. Der künftige Mehrheitsführer der Republikaner, Cantor, kündigte ein Widerrufsgesetz zur Gesundheitsreform an. Die US-Bürger hätten mit ihrer Stimme deutlich gemacht, dass sie diese Reform nicht wollten. Im Senat ist es den Demokraten trotz Verlusten offenbar gelungen, ihre Mehrheit zu behalten. Erstmals ziehen auch Vertreter der Tea Party-Bewegung in die zweite Kongresskammer ein. Bei der gleichzeitigen Wahl der Gouverneure in 37 Bundesstaaten konnten die Republikaner den Demokraten offenbar 10 Ämter abnehmen. Nur in Kalifornien setzt sich der Demokrat Brown gegen einen republikanischen Bewerber durch und wird Nachfolger von Gouverneur Schwarzenegger.
Der französische Präsidentenpalast hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach Staatschef Nicolas Sarkozy Geheimdienstmitarbeiter auf zu neugierige Journalisten ansetzt. Dies sei Spinnerei, hieß es am Mittwoch aus dem Élysée. Zuvor hatte das Pariser Enthüllungsblatt Le Canard Enchaîné unter Berufung auf Agentenkreise berichtet, dass sich Sarkozy persönlich um entsprechende Fälle kümmere. Sobald ein Medienvertreter ein für den Präsidenten unangenehmes Thema anfasse, wende sich dieser an den Chef des Inlandsgeheimdienstes, schreibt Chefredakteur Claude Angeli. Der betroffene Journalist werde dann ausspioniert und überwacht. Sarkozy und die französische Regierung stehen wegen ihres Umgangs mit den Medien seit einiger Zeit stark in der Kritik. Für Aufsehen sorgte unter anderem die Enttarnung eines Informanten der Tageszeitung Le Monde. Der Inlandgeheimdienst ließ dafür Telefonverbindungsdaten auswerten. Der Journalist hatte in der Steuer- und Parteispendenaffäre um hochrangige französische Politiker und Multimilliardärin Liliane Bettencourt recherchiert.
Besitz und Anbau von Marihuana bleiben in Kalifornien illegal. Bei einem Volksentscheid stimmten laut CNN 57% der Wähler gegen eine Freigabe des Rauschgifts in gewissen Grenzen. Der zeitgleich zu den US-Kongresswahlen abgehaltene Volksentscheid sah vor, dass die Droge zum Genuss konsumiert und in kleinen Mengen angebaut werden darf. Jeder, der älter als 21 Jahre ist, sollte rund 28 Gramm Marihuana besitzen dürfen. Der Verkauf des Rauschmittels auf einem legalen Marihuana-Markt hätte dem Staat nach Schätzungen jährlich über 1 Milliarde Dollar an Steuern und Gebühren einbringen können.
Schon seit längerem herrscht Alarmstimmung im Bundesverband der deutschen Industrie, kurz BDI. Man ist besorgt. Und zwar über die Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen. Weil China die Belieferung mit sogenannten seltenen Erden drosselt, schwächelt in Deutschland die Produktion, sagt der BDI. Denn Rohstoffe wie die als seltene Erden bezeichneten Metalle sind wichtig für die Herstellung von so ziemlich allem, wo ein bisschen Technik mit im Spiel ist. Computer, Handys und auch Rüstungsgüter. Um derartige Versorgungsengpässe in Zukunft zu vermeiden, hat die deutsche Bundesregierung auf Druck der Industrie nun eine Rohstoffstrategie vorgelegt. Ein ähnlicher Entwurf soll in Kürze auch auf europäischer Ebene folgen. Mit welchen Mitteln die Bundesregierung ihr Ziel der Rohstoffbeschaffung verfolgen will und ob die ganze Rohstoffpolitik überhaupt in die richtige Richtung führt, darüber sprachen wir mit David Hachfeld, Experte für Handelspolitik bei der Hilfsorganisation Oxfam.
Vor 2 Wochen hat die Bundesregierung ihre Rohstoffstrategie verabschiedet als, Zitat, Weg zu einer nachhaltigen Rohstoffsicherung in Deutschland. Herr Hachfeld, damit wir uns eine bessere Vorstellung machen können, um welche Materialien geht es denn da genau, wenn von Rohstoffsicherung die Rede ist? Welche knappen Ressourcen hat die deutsche Bundesregierung mit ihrer Strategie da hauptsächlich im Visier?
Da ist die Bundesregierung relativ unscharf. Sie spricht in ihrer Strategie von nicht energetischen mineralischen Rohstoffen. Was ist das? Das sind Bodenschätze, das können Metalle sein, das können besondere Erden sein, das können alle möglichen Stoffe sein, die also über Minen zum Beispiel aus der Erde geholt werden. Das heißt, das wäre das, was die Bundesregierung im engeren Sinne im Sinn hat. Es ist aber deutlich, dass es bei dieser Strategie letztendlich auch um energetische Rohstoffe geht. Das wird in der Strategie mehrmals erwähnt, also um Öl, Gas und um auch um natürliche Rohstoffe,
Warum wird das nicht ausdrücklich formuliert?
Das ist ein bisschen unklar. Wir vermuten, dass es da einen Konflikt zwischen einzelnen Ministerien geht und dass ein Kompetenzgerangel ist. Es ist auch erstaunlich, dass praktisch das jetzt eben neu eingefügt wird, dass es hier um nicht energetische mineralische Rohstoffe geht. Früher hat die Bundesregierung immer allgemein von Rohstoffen gesprochen. Auch die europäische Rohstoffstrategie, auf die hier in dem Dokument immer wieder Bezug genommen wird, schließt ausdrücklich alle möglichen Formen von Rohstoffen mit ein. Ich vermute, das ist ein Kompetenzgerangel zwischen den Ministerien oder innerhalb der Ministerien.
Ja, jetzt geht es in diesem Papier vor allem um eine sehr enge Verzahnung von wirtschaftlichen Interessen und Wirtschaftspolitik. Um die Rohstoffversorgung der deutschen Industrie zu sichern, will die Bundesregierung in Zukunft eine aktive Politik der Rohstoffbeschaffung betreiben. Zum einen mit Hilfe einer weiteren Liberalisierung der Rohstoffmärkte, also größtmöglichem Freihandel, und zum anderen über sogenannte Rohstoffpartnerschaften, bei denen salopp gesagt deutsche Entwicklungshilfe gegen den Zugang zu Rohstoffen getauscht werden soll. Herr Hachfeld, einmal grundsätzlich gefragt, ist dieses Streben nach nationaler Versorgungssicherheit im Rohstoffbereich Ihrer Meinung nach der richtige Ansatz?
Auf jeden Fall ist es kein zeitgemäßer Ansatz. Also wenn man sich anschaut, wie ist die Strategie aufgebaut und was wäre eigentlich notwendig, dann sieht man da, dass eine riesige Lücke klafft. Die Strategie spricht davon, ja, unsere Wirtschaft braucht Rohstoffe. Es scheint so zu sein, dass andere Wirtschaftsmächte wie China und ähnliches nun auch verstärkt Rohstoffe nutzen. Aus diesem Grund geraten unsere üblichen Rohstofflieferwege in Gefahr und nun müssen wir uns die wieder neu sichern. Also das ist mehr oder weniger das, was diese Strategie beinhaltet. Wenn man sich anschaut, was eigentlich notwendig ist, dann müsste Deutschland ganz massiv daran arbeiten, seinen massiven Rohstoffüberkonsum zu reduzieren. Davon ist aber in der Strategie nirgendwo die Rede. In der Strategie ist ein bisschen die Rede von der Erhöhung von Recyclingquoten, was also in Richtung der Rohstoffeffizienz geht. Das ist auch nicht ganz falsch, aber wenn man sich anschaut, welches Gewicht das in dieser Strategie hat, dann stellt man fest, das ist eher so ein Feigenblatt. Und letztendlich setzt die Bundesregierung einfach darauf, einen Status quo zu erhalten. Und dieser Status quo ist eine deutsche Wirtschaft, auch eine europäische Wirtschaft, die, sagen wir so, Rohstoffe massiv übernutzt, wenn man das auf globaler Ebene betrachtet.
Ja, genau diese globale Ebene spielt in der Rohstoffpolitik immer eine Rolle. Rohstoffe werden in Entwicklungsländern vor allem gefördert, für die ja oft die Gleichung gilt, arm an Geld, aber reich an Ressourcen. Anstatt dass sich der Rohstoffreichtum für die einheimischen Bevölkerungen jetzt auszahlen würde, ist oft das Gegenteil der Fall. In Ihren Anforderungen an eine alternative Rohstoffstrategie heißt es dazu, Zitat, paradoxerweise nehmen Armut, Staatszerfall, Gewalt und Korruption mit der Rohstoffausbeute oft sogar noch zu. Zitat Ende. Können Sie mir da den Zusammenhang erklären?
Na, letztendlich geht es bei Rohstoffen immer massiv um Wirtschaftsinteressen. Wenn man sich anschaut, wie in rohstoffreichen Entwicklungsländern investiert wird, dann sind das in der Regel punktuelle Investitionen, bei denen es darum geht, diese Rohstoffvorkommen schnellstmöglich außer Land zu schaffen und sie praktisch verfügbar zu machen für die Wirtschaftssysteme in anderen Ländern. und in den jeweiligen Entwicklungsländern, in denen diese Rohstoffe vorkommen, sind, haben in der Regel nur eine kleine Elite, also nur eine kleine Elite profitiert von dieser Art der Investition. Große Teile der Bevölkerung, insbesondere auch die ortsansässige Bevölkerung, leidet in der Regel unter Rohstoffabbau. Also es ist ja inzwischen hinlänglich bekannt, dass Rohstoffabbau häufig eben mit massiver Umweltverschmutzung, auch mit Verdrängung von ansässiger Bevölkerung einhergeht. Und das wird zwar gelegentlich auch erwähnt, da auch die Bundesregierung ist da nicht ganz blind auf dem Auge, aber letztendlich drängt sie das immer wieder stark zurück, weil einfach knallharte wirtschaftliche Interessen dahinterstehen.
Ja, stellt sich die Frage nach Alternativen. Wie müsste denn eine ökologisch verantwortliche und sozial gerechte Rohstoffpolitik aussehen, die vor allem dann auch den Menschen in Entwicklungsländern zugutekommt?
Na, zuallererst müsste sie an dem Konsum von Rohstoffen, an dem Verbrauch von Rohstoffen im Norden ansetzen. Schauen wir uns mal an, dass zurzeit in Europa, also ein durchschnittlicher oder dass im Durchschnitt pro Kopf in Europa etwa dreimal so viel Rohstoffe verbraucht werden wie in Asien und viermal so viel Rohstoffe wie in Afrika. Wenn wir das Prinzip hochhalten, dass wir allen Menschen auf dieser Erde gleiche Chancen, auch wirtschaftliche Chancen einräumen wollen, dann sehen wir ganz klar, dass sich das einfach nicht ausgeht, dass wir da nicht hinkommen. Da bräuchten wir drei oder vier Planeten, um auf einem Rohstoffkonsumniveau wie in Europa dieses global umzusetzen. Das bedeutet ganz stark, ganz klar, dass wenn es um eine gerechte, um eine nachhaltige Rohstoffstrategie geht, die Frage des Rohstoffkonsums in Europa und die Notwendigkeit, diesen zu reduzieren, an erster Stelle stehen muss. Danach können wir darüber reden, dass ein reiches Land wie Deutschland oder auch die Europäische Union insgesamt natürlich dabei helfen kann, dass armere Länder Wissen erlangen, Techniken erlangen, wie man mit Rohstoffen verantwortungsvoll umgeht im Sinne von, wie bekommt man Rohstoffe auf der Erde, ohne lokale Bevölkerung zu schädigen, möglichst umweltkonform und so weiter. Also das ist praktisch dann die zweite Initiative, da ließe sich durchaus einiges machen. Da kann man auch mit Entwicklungshilfe praktisch durchaus nochmal unterstützend eingreifen. Das ist aber letztendlich alles sekundär.
Und ließe sich so ein Kurswechsel dann im nationalstaatlichen Rahmen vollziehen oder müsste das nicht stärker auf europäischer Ebene verlagert werden? Schließlich liegt die Außenhandelspolitik in der vollen Zuständigkeit der EU.
Ja, das ist richtig. Aber letztendlich ist Deutschland in Europa der große Dränger in Richtung dieser Rohstoffstrategie. Also die Europäische Union hat eine Rohstoffinitiative vorgelegt vor inzwischen ein bisschen über 2 Jahren. Das ging ganz massiv auf die Initiative von Deutschland zurück. Das sagt die deutsche Bundesregierung auch ganz klar. Also die deutsche Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass Europa sich in diesem Sinne bewegt. Dementsprechend sind die Inhalte der europäischen Strategie fast deckungsgleich mit der deutschen Strategie.
Ein Gespräch mit David Hachfeld von der Hilfsorganisation Oxfam. Wer sich über alternative Strategien in der Rohstoffpolitik informieren möchte, kann dies am nächsten Wochenende auf einer Konferenz in Berlin tun. Mehr Informationen zu der Konferenz mit dem Titel »Nie wieder Weltmeister – Alternativen zu exportorientierter Handelspolitik« gibt es unter www.readonline.de.
Für viele Flüchtlinge ist Griechenland das zentrale Tor nach Europa. Menschen aus Afghanistan, dem Irak, Iran und Somalia, die Schutz in Europa suchen, müssen die Fluchtroute über die Türkei nehmen. Doch das griechische Asylsystem ist völlig kollabiert. Tausenden Asylsuchenden drohen dort Obdachlosigkeit und totale Rechtlosigkeit. Ein Grund, dass sich nun auch das deutsche Verfassungsgericht mit dem Thema beschäftigt. Wir sprachen mit Marei Pelzer, der rechtspolitischen Sprecherin von Pro Asyl Deutschland.
Am 28.10. fand die mündliche Verhandlung in Sachen Dublin II-Verordnung vor dem Bundesverfassungsgericht statt. Können Sie uns kurz erzählen, was denn die Eckpunkte von der Dublin II-Verordnung sind und warum sich das Verfassungsgericht damit beschäftigt?
Ja, die Dublin II-Verordnung ist eine europäische Verordnung, die regelt, welcher Mitgliedstaat in der EU zuständig ist für ein Asylverfahren. Das Grundprinzip ist, dass in der Regel der Staat zuständig ist, über den die Flüchtlinge erstmals europäischen Boden erreicht haben. Das führt dazu, dass insbesondere Staaten wie Griechenland besonders häufig für zuständig erklärt werden und Flüchtlinge aus Deutschland nach Griechenland abgeschoben werden mit dem Verweis auf die Zuständigkeit. Und jetzt kennen wir ja alle die desaströse Lage in Griechenland. Das Asylverfahren existiert de facto nicht. Die Menschen leben unter sehr, sehr prekären Bedingungen dort. Und gegen eine solche Abschiebung nach Griechenland wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Darüber wurde jetzt verhandelt. Wann ist denn mit einem Ergebnis zu rechnen?
Die Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts hat angekündigt, dass erst im nächsten Jahr mit dem Urteil zu rechnen ist.
Jetzt ist es ja eine EU-Verordnung. Wie gehen denn die anderen EU-Mitgliedstaaten mit Rückschiebungen nach Griechenland um?
Ja, es haben immer mehr Staaten Abschiebungen ausgesetzt nach Griechenland. In einigen Mitgliedstaaten haben Gerichte sogar den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg angerufen. Und diese Fragen, die jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt werden, sprich, darf man eigentlich Flüchtlinge nach Griechenland abschieben, vorgelegt. Also der Europäische Gerichtshof wird darüber auch verhandeln. Als drittes Gericht ist auch noch der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg involviert, der sogar einige Mitgliedstaaten gebeten hat, einstweilen nicht mehr Flüchtlinge nach Griechenland zu schicken. Also es ist im Grunde ein europaweites Thema und die Niederlande, Belgien, Norwegen, England und ganz neu auch Schweden haben mittlerweile Abschiebungen nach Griechenland generell eingestellt.
Jetzt beinhaltet die Dublin II-Verordnung ja eine Souveränitätsklausel, die, wenn ich es richtig verstehe, ja bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat auch aus eigenen Stücken sich entscheiden kann, eben nicht dieser Verordnung zu folgen, wenn aus humanitären Gründen, wie es ja jetzt in Griechenland der Fall ist, es nicht angezeigt ist, Flüchtlinge dorthin abzuschieben. Verstehe ich das richtig, dass es jetzt überhaupt nicht nötig wäre, da ein Verfassungsgerichtsurteil zu haben, sondern die Regierung könnte einfach auch von sich aus sagen, nö, machen wir einfach nicht?
Das könnte sie in der Tat. Also dieses Selbsteintrittsrecht sieht sogar voraussetzungslos vor, dass jeder Staat die Zuständigkeit auch an sich ziehen kann. Also das steht nur leider im Ermessen der Staaten und der Behörden. Und von daher, wenn die nicht wollen, dann gibt es nach der Verordnung erstmal keine Pflicht. Und die deutsche Bundesregierung stemmt sich sehr massiv dagegen, ja einen generellen Stopp der Überstellung nach Griechenland vorzunehmen. Und von daher wird diese Klausel nicht so genutzt, wie es eigentlich im Sinne der Flüchtlinge wäre, die nämlich in Griechenland in wirklich einer ausweglosen Lage sind.
Wie ist denn die Situation jetzt gerade aktuell? Werden aus Deutschland Asylsuchende nach Griechenland abgeschoben oder nicht?
Es wird immer noch der Versuch unternommen. Man muss sagen, dass aufgrund auch der ganzen Rechercheberichte von Pro Asyl über die Situation vor Ort und der massenhaften Klagen gegen solche Überstellungen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gesagt hat irgendwann, okay, die besonders verletzlichen Gruppen, die Schwangeren, die sehr alten Menschen oder Kinder, überstellen wir erstmal nicht mehr nach Griechenland. Also von daher ist die Masse der Fälle etwas zurückgegangen, aber es gibt immer noch Einzelfälle, in denen die Bundesregierung daran festhält, nach Griechenland zu überstellen.
Was sind denn die Forderungen von Pro-Asyl jetzt an die EU? Offensichtlich funktioniert ja diese Dublin-II-Verordnung nicht. Was müsste sich da ändern?
Dieses Prinzip, dass rein nach dem Ort der Einreise geschaut wird, nur nach dem Reiseweg, das ist eigentlich kein taugliches Kriterium. Wir treten dafür ein, dass diese Dublin-II-Verordnung ganz grundlegend überarbeitet wird. Wir brauchen hier Kriterien, die die Bedürfnisse der Asylsuchenden in den Vordergrund stellen. Also wo bestehen Bezüge zum Land? Wo gibt es vielleicht eine Community oder Sprachkenntnisse? Also der Wunsch der Flüchtlinge müsste viel stärker bei solchen Zuständigkeitsentscheidungen berücksichtigt werden. Das ist so die eher rechtstechnische Herangehensweise. Jetzt konkret auf Griechenland bezogen treten wir natürlich dafür ein, dass Flüchtlinge nicht in Staaten wie Griechenland überstellt werden, wo überhaupt kein funktionierendes Asylsystem vorherrscht.
Jetzt ist ja ganz im Gegenteil, anstatt Flüchtlinge eher in den reicheren EU-Ländern aufzunehmen und dort Rechtssicherheit zu gewährleisten, der Ruf danach laut geworden, mehr Frontex-Einheiten zur Unterstützung der Abschottung Griechenlands gegen Flüchtlinge zu senden. Wie bewerten Sie das denn?
Das ist katastrophal. Hier wird statt den Flüchtlingen zu helfen, wird sozusagen Beihilfe zum Völkerrechtsbruch geleistet. Deutschland oder das Bundesinnenministerium hat heute per Pressemitteilung angekündigt, dass auch deutsche Beamte zu diesen Frontex-Einsätzen an den Grenzen geschickt werden. Und es wird so getan, als würde man illegale Migration bekämpfen. Fakt ist, dass man asylsuchende Flüchtlinge, die schutzbedürftig sind, zurückweist, zurückschiebt in Länder wie der Türkei, wo sie keinen Schutz finden. Und das verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Von daher ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwarzer Tag, dass hier die deutsche Bundesregierung sich an solchen völkerrechtswidrigen Praktiken jetzt selber durch eigenes Personal auch beteiligen will.
Wir sprachen mit Marei Pelzer von Pro Asyl Deutschland.
Die Musik der heutigen Sendung kam von Sold Out, GEMA-frei zur Verfügung gestellt von der Plattform Jamendo.
Ja, und redaktionell verantwortlich für die Sendung heute waren Julia und Michael. Und dann sagen wir von der Stelle einfach Tschüss.
Tschüss, schönen Abend.